Sponsor der heutigen Episode ist Relay. Relay ermöglicht den Kauf und Verkauf von Bitcoin über eine intuitiv gestaltete Smartphone-App. Bitcoin sofort kaufen und die eigenen Schlüssel halten. Einfach und simpel. Betrag auswählen, Zahlungsrhythmus einstellen, zum Beispiel als Einmalzahlung oder als Autosparplan, Zahlung tätigen, fertig. Schließen Sie sich 60.000 anderen Nutzern von Relay an und beginnen Sie Ihre Bitcoin-Reise auf relay.app/Mises und verwenden Sie den Einladungscode Mises für eine reduzierte Transaktionsgebühr. Und nun viel Spaß und vor allen Dingen viele neue Erkenntnisse bei der nachfolgenden Podcast-Folge.
Mises.at präsentiert Mises Karma Gespräch.
Hallo, herzlich willkommen zu Mises Karma, heute wieder hier aus dem Hotel Princess in Plochingen. Und ja, mein heutiger Gast ist Jahrgang 1993, kommt aus Stuttgart, hat Maschinenbau studiert und einen Master in Technologiemanagement. Ein Buch geschrieben hat er auch, nämlich Eine Revolution der Denkart. Betreibt noch eine Webseite, die läuft so unter dem Slogan über Technologien, Wohlstand und die Zukunft. Außerdem hat er noch ein Nebenprojekt, das heißt Fix Your Money, sprechen wir bestimmt auch gleich noch mal drüber. Und er ist Speaker auf dem Mises Karma Event hier demnächst im Hotel. Und somit sage ich hallo und herzlich willkommen, Leo Mattes.
Hallo, vielen Dank, Christian. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wenn die Gelegenheit sich schon mal bietet, so in der Nähe zu sein, muss man das machen. Und dann darfst du natürlich auch die berühmte Frage beantworten, wie bist du eigentlich zur österreichischen Schule gekommen und dann gerne auch wie zu Bitcoin?
Ja, ich denke, das war so ein Ergebnis von einem längeren Weg. Also ich habe mich einfach in den verschiedenen Lebensbereichen immer Fragen gestellt, zum Beispiel im Studium. Du hast es gesagt, ich habe Maschinenbau studiert. Da habe ich mich irgendwann gefragt, okay, wie geht es jetzt weiter? Was entwickeln wir als nächstes? Wie entwickelt sich der technische Fortschritt und unser Wohlstand? Und da kam ich dann irgendwann zu der Erkenntnis, wir werden einfach immer produktiver. Mhm. Ich habe nicht gesagt, was wir tun, aber ich habe gesagt, wir werden immer produktiver. Durch neue Technologien, durch bessere Technologien. Und so kam ich dann auch irgendwann drauf, halt mal, da müsste doch eigentlich alles günstiger werden. Weil wenn wir mehr produzieren mit dem gleichen Input oder mit mehr Input sogar noch mehr produzieren, dann ist doch mehr für alle da. Also müssen die Preise sinken und dann habe ich festgestellt, hoppla, die Preise sinken gar nicht, was ist hier los? Und so kam ich dann eben dazu, dass ich das Inflationsnarrativ hinterfragt habe, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass 2% Inflation gut ist. Und habe mich dann eben auch erinnert, beziehungsweise nachgelesen, okay, wir hatten mal den Goldstandard und so kam dann eins zum anderen, dass ich eben gesagt hatte, okay, das weiß ich noch, ich hatte dann damals mir die DAX-Kurse gezogen und die Goldkurse und habe eben das mal umgerechnet, sodass ich den DAX in Gold dargestellt hatte und habe dann gesehen, okay, das steigt gar nicht um 7% pro Jahr, sondern es ist eher relativ flach.
Ja.
Und das hat natürlich auch dem widersprochen, was mir Finanzberater erzählt haben. Oder ich habe mich zum Beispiel auch mit ETFs beschäftigt, aber dann habe ich mich immer gefragt, wie kann es denn sein, wenn ich den Markt abbilde, warum sollte denn dann der Kurs langfristig steigen vom ETF? Weil dann habe ich doch sowohl die im Portfolio, die Gewinne machen, als auch die, die Verluste machen. Mhm. Und das hat für mich alles nicht so zusammengepasst. Aber über dieses Deflationsnarrativ kam ich dann eben zur österreichischen Schule, weil ich dann mich dann irgendwann auf YouTube rumgetrieben habe und Finanz-YouTube angeschaut habe. Und in einem Vortrag von Markus Krahl damals wurde Roland Bader erwähnt. Mhm. Und so kam ich dann über das Buch des Geldsozialismus und Geld, Gold, Gottspieler, kam ich dann zur österreichischen Schule. Und es hat aber relativ lange gedauert, bis ich dann gecheckt habe, hoppla, das ist eine ganz andere Methode. Mhm. Ich glaube, wir kommen gleich noch drauf, auf die Praxeologie. Bis dahin war es für mich einfach nur so ein schlaues Statement oder eine schlaue Meinung über die Welt, aber jetzt nicht so was Fundamentales.
Mhm. Und dann von dem sozusagen zu Bitcoin dann zu kommen, was hat da den Ausschlag gegeben?
Ich habe dann angefangen, meinen Blog zu starten, 2019, und habe dann gesagt, okay, ich möchte darüber schreiben, dass alles immer produktiver wird, dass wir immer mehr Wohlstand haben werden, weil wir immer günstigere Produkte haben werden, weil ich eben in der öffentlichen Diskussion überhaupt gar kein positives Zukunftsszenario gesehen habe. Nicht von der Politik oder von anderen Stellen auch nicht. Obwohl ich ja dann diese Theorie hatte, dass wir immer besser werden und das eben auch meinte, beweisen zu können über die Jahrhunderte, dass wir immer von Kutschen zu Autos zu Flugzeugen immer besser werden. Und habe dann eben meinen Blog gestartet und eben gesagt, okay, wir brauchen Deflation. Und das ist ja auch so ein Slogan bei mir auf der Homepage, dass eine fortschrittliche Gesellschaft auf Deflation beruht. Und so kam ich dann über Twitter dann auch in die Bitcoin-Szene. Also letztendlich über Bitcoin-Twitter okay. Bin ich zu Bitcoin gekommen.
Ja.
Weil ich habe dann eben auch verschiedenen Zukunftsforschern gefolgt, die zwar nichts über Bitcoin gesagt hatten, aber sie hatten gesagt, wir haben hier große Kontroversen zwischen hierarchischen Systemen und dezentralen Systemen, was wir auch zum Beispiel auch im Internet sehen oder in den Medien allgemein. Mhm. Oder auch in der Energieindustrie, dass wir jetzt eben Prosumer haben, die, das heißt Leute, die erzeugen und verbrauchen gleichzeitig, und wir haben nicht mehr dieses Unidirektionale von Ölquelle zum Verbraucher, und überall ändern sich eben so diese Wertschöpfungsketten. Mhm. Und so bin ich dann eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, hoppla, Geld ist ja jetzt nicht nur ein ökonomisches Phänomen, sondern auch ein Produkt irgendwo. Mhm. Und hier haben wir, da haben wir genau die gleichen Spannungen, und so bin ich dann in die Schiene auf Twitter gerutscht.
Okay. 2019 ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja, ist auch schon 4 Jahre.
Immerhin, ja, 4 Jahre. Kurz vor Covid oder so ähnlich, ne?
Genau, ja.
Ja, du hast eben schon gesagt, Praxeologie, das ist ja quasi dann auch dein großes Thema, du hast das Buch drüber geschrieben. Vielleicht magst du auch noch mal erstmal so ein bisschen umreißen, Praxeologie für die Zuhörer zu sehr. Was können wir uns darunter vorstellen, was ist das eigentlich?
Sehr gerne. Ich habe schon gesagt, ich habe dann die ganzen YouTube-Videos angeschaut, auch vom Mises-Institut, und bin dann eben auf Human Action gestoßen. Und als ich Human Action gelesen hatte, war ich so fasziniert davon, weil ich endlich gecheckt hatte, dass es eben eine andere Methode ist als die empirische Methode, die wir eben bei den Naturwissenschaften oder bei den heutigen Wirtschaftswissenschaften anwenden. Und es hat mir eben auch so viel Klarheit gebracht, als ich das Buch gelesen hatte, dass ich eben gesagt habe, ich muss das irgendwie zusammenfassen. Und was ist die Praxeologie? Das ist die Logik des Handelns, beziehungsweise, wie ich auch immer ein bisschen spaßhaft sage, ist die Theorie über die Praxis. Okay, sie leitet eben aus dem Grundaxiom, dass der Mensch handelt, also sich von Steinen, Atomen und Molekülen unterscheidet, bestimmte Gesetzmäßigkeiten ab, nämlich dass der Mensch eine Präferenz zeigt und diese Präferenz wählen kann. Und da ergibt sich dann eben den Unterschied, okay, entweder handelt kooperativ oder gewaltsam, und je nachdem hat es eben andere Konsequenzen. Mhm. Und das führt uns zu einem Gedankenmodell, zu einer Gedankentheorie, die uns eben die Welt aus meiner Sicht sehr gut beschreiben lässt, weil es eben sich Aussagen treffen lassen, die universell gültig sind. Und das fand ich so cool und so beeindruckend, dass es jemand gab, der vor 100 Jahren irgendwie schon die Ideen ausformuliert hatte, die ich mir nicht auch gedacht habe, aber wo ich schon Fragen zu hatte, dass ich das dann zusammenfassen musste, weil das war ja, hat ja, glaube ich, 1200 Seiten.
Ja, schon Brecher. Ne?
Genau, und dann musste ich das einfach runterbrechen.
Was glaubst du denn, also warum das so eigentlich ja relativ unbekannt ist, obwohl es schon so alt ist? Kann man da von einer Verschwörung sprechen, dass das unterdrückt wird, oder warum ist es so?
Also, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Anreizsystem, das wir heutzutage haben, dass eben die Gelehrten heutzutage eigentlich meistens durch zentrale Institutionen, durch Steuern finanziert werden, trägt auf jeden Fall dazu bei. Aber ich glaube, dass die Technologien, um das zu verbreiten, auch nicht so reif waren, weil, wie ich gerade schon angedeutet habe, jetzt haben wir überall eben diese Dezentralität, dieses Peer-to-Peer, sowohl bei der Energie, bei der Information oder auch beim Geld, sodass jetzt eben, glaube ich, aus meiner Sicht eben auch erst die Zeit reif wurde, dass eben diese Grundlagentheorie auch Verbreitung findet. Und ich glaube, das sehen wir heutzutage auch, wenn wir schauen, wie sehr Bitcoin jetzt oder die aktuelle Krise neue Ideen hervorbringt. Vielleicht war der Druck noch nicht so groß genug, um das zutage zu bringen. Wobei man ja auch sagen muss, dass Hayek ja mal zwischenzeitlich den Nobelpreis bekommen hat.
Ja.
Genau, aber seitdem, aber seit 1971 ist irgendwas passiert, glaube ich.
Wurde ja trotzdem von Mises als Sozialist beschimpft. Ja, genau. Hat ja schon sehr am Start noch gehangen, muss man sagen, an der staatlichen Lösung. Man muss ja auch sagen, dass so der Zeitrahmen, wie Bitcoin jetzt so langsam entstanden ist, ja eigentlich vielleicht auch genau richtig war. Es konnte erstmal ein bisschen schlummern, und jetzt sozusagen, ja, ich will jetzt noch nicht sagen, jetzt ist die Krise da, aber man merkt ja schon deutlichst am Portemonnaie, wo die Reise gerade hingeht, und es ist ja schon so etabliert zumindest, dass man es jetzt nicht einfach ausblenden kann oder wegnehmen kann. Vielleicht ist genau jetzt die Zeit da, um das auch zu nutzen. Und diese Dezentralität, die wir jetzt zumindest in Bitcoin schätzen, die macht es ja auch sehr besonders, und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch unzählige andere Wettbewerber, sage ich jetzt mal, um ein anderes Geld, und da gibt es dann auch ja, so Ideen eines goldgedeckten oder einer goldgedeckten Kryptowährung. Was kannst du dazu sagen? Wie viel Potenzial gegenüber Bitcoin hat das und ja, wie
schätzt du das an? Also ich sehe da kein großes Potenzial drin. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute auch getroffen haben, genau, um dieses Thema zu besprechen. Weil Gold ist aus meiner Sicht eben gescheitert, weil ich glaube, Geld ist eine Technologie, die bestimmte Eigenschaften mitbringen muss. Und unterschiedliche Technologien haben hier in dem Sinne eben unterschiedliche Eigenschaften. Und Gold hat aus meiner Sicht eben die Eigenschaften, dass es materiell ist. Und deswegen kann ich es nicht einfach transportieren und ist aus meiner Sicht eben deswegen für die digitale Welt nicht gut geeignet. Zumal ich auch gar nicht weiß, wie viel es überhaupt davon gibt. Also ich kann schlecht die Menge verifizieren, als auch jetzt, wenn ich es vielleicht vor mir liegen habe, kann ich es nicht teilen oder auch nicht verifizieren, dass es wirklich Gold ist oder welche Legierung es jetzt ist. Deswegen ist es, glaube ich, extrem schwierig und man braucht noch extrem großes Vertrauen. Und nochmal zu dem Punkt, dass es materiell ist. Jedes materielle Gut hat die Eigenschaft, dass wenn die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis. Und wenn der Preis steigt, dann hat irgendein Unternehmer wieder die Anreize, mehr zu produzieren.
Ja.
Und das ist aber genau das, was wir bei Geld nicht wollen. Also bei einem perfekten Geld. Wir wollen nicht, dass es preiselastisch ist und dass es eben je höher die Nachfrage ist oder je mehr Wert es hat, dass es dann auch produziert wird. Und das sehe ich aber bei Gold, das sind die Anreize der Miner, dass wenn der Goldpreis steigt, dass sie dann eben die Anreize haben, noch mehr aus dem Boden zu holen und dass deswegen eben bei einem materiellen Gut immer es eine Inflation geben wird. Mhm. Und deswegen wird es nie ganz wertstabil sein. Und das sehe ich aber bei Bitcoin eben nicht, weil Bitcoin eben ganz andere Anreize hat und ganz andere Eigenschaften. Mhm. Und genau, ich glaube, wir kommen jetzt gleich noch zum Oracle-Problem.
Ja, genau. Ich wollte noch kurz sagen, man ist sich auch nie bei Gold sicher, also es wird immer noch was geschürft, es ist jetzt zwar überschaubar, ich glaube, die Menge ist relativ gleich beim Zoo pro Jahr, aber man kann sich trotzdem nicht sicher sein, ob es nicht irgendwann dann doch wieder eine größere Menge gibt, die gefunden wird. Ja, wer weiß, vielleicht in irgendwelchen Weltallmissionen, was da noch zutage kommt. Man weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall immer ungewiss, ob das jetzt nur wirklich bei welcher Menge es bleibt. Und du hast schon gesagt, in der Vergangenheit war es ja auch so, dass man immer den Anreiz hatte, dann es auch letztlich zu fälschen oder in irgendeiner Form eben davon Profit zu schlagen. Das Oracle-Problem. Vielleicht magst du das mal kurz, es wird jetzt nicht jeder wissen, was das überhaupt meint. Also was kann man darunter verstehen?
Ja, ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel einer Inventur. Also jedes Unternehmen muss das ja machen und schauen, okay, ist das, was im Lager liegt, überhaupt das, was bei uns in der Buchhaltung steht? Und wenn es jetzt so ist, dass wir ins Lager laufen und wir messen oder wir zählen 6 Weingläser und bei uns auf dem Papier steht aber 10, das heißt, irgendwann sind mal 4 kaputt gegangen, 4 sind verloren gegangen. Das heißt, es gibt immer diese Schnittstelle zwischen, was ist tatsächlich da an materiellem Ding und was steht bei uns auf der Liste. Mhm. Und eine Liste hat eben die Eigenschaft, dass sie immer im Zweifelsfall nicht aktuell ist, beziehungsweise wir können nicht verifizieren, dass es wirklich stimmt, was auf der Liste steht, weil eben die von jemand geschrieben wird. Und der Schreiber hat in der Hinsicht extrem große Macht oder extrem großen Einfluss. Und das Oracle-Problem beschreibt eben diesen Konflikt, dass es eben immer diese Schnittstelle gibt zwischen der Welt der Information und der Welt der materiellen Dinge. Mhm.
Kommt Oracle tatsächlich auch von der Datenbank Oracle eigentlich? Von
der Bezeichnung? Ich glaube nicht.
Würde ja auch passen, weil es ist ja sozusagen ein Datenbankproblem, was ich da habe. Dass irgendjemand muss es pflegen.
Ja.
Das heißt, eigentlich habe ich hier immer das Problem, dass ich immer einer Drittpartei glauben muss.
Genau.
Eben genau bei unserem Geldsystem eben auch ein großes Problem darstellt.
Genau. Ja, das war ja zum Beispiel aus meiner Sicht der Grund, warum der Goldstandard gescheitert ist. Mhm. Weil wir können ja überhaupt nicht prüfen, wie viel Gold noch überhaupt irgendwo im Tresor liegt. Wir müssen dem glauben, was uns gesagt wird. Und deswegen kann es theoretisch extrem viel Papiergold geben und verkauft werden und gehandelt werden. Und dann bereichern sich eben die dann eben die Liste manipulieren. Mhm.
Das heißt, so eine Knappheit, die man ja eigentlich im Geldsystem haben möchte, die ist im Grunde genommen gar nicht anders zu lösen, als eben dieses Oracle-Problem zu beseitigen. Und das schafft im Moment nur Bitcoin.
Genau, also diese Knappheit aus meiner Sicht ist materiell nicht möglich. Mhm. Das heißt, aus meiner Sicht kann absolute Knappheit nur digital möglich sein. Und das ist aus meiner Sicht das, was Bitcoin bisher schafft. weil es eben nicht das Bitcoin, das Oracle-Problem löst, sondern weil Bitcoin das Oracle-Problem umgeht.
Ja.
Also es besteht gar nicht der Anspruch zu sagen, okay, wir bilden hier was ab, was in der materiellen Welt existiert, sondern wir schaffen uns digital unsere eigene Wahrheit sozusagen, indem wir immer weitere Informationen aufeinander aufbauen lassen in der Blockchain, die eben nach bestimmten Regeln angehängt werden. Und es werden auch nur die Informationen angehängt, die eben den Regeln entsprechen.
Okay. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Bitcoin tatsächlich auch noch größere Verbreitung erfährt, glaubst du, dass das tatsächlich dann, oder wie soll man sagen, ist Bitcoin in der Lage, jetzt schon in so einer Situation, wo wir mit Inflation offensichtlich zu tun haben, uns da rauszumanövrieren? Oder wie vage kann man das sagen? Also oder siehst du da noch gewisse Risiken, weil es vielleicht noch nicht so verbreitet ist?
Also ich denke, Bitcoin hat auf jeden Fall Potenzial, dass es zumindest mal für eine bestimmte Anzahl an Menschen, lass es 2 Millionen sein, dass die eben die Möglichkeit haben, ihre Kaufkraft darin zu bewahren und auch Dinge zu halten, eben die knapp sind, damit sie eben Wert speichern. Und sie können damit auch Transaktionen tätigen. Wir haben mit Sicherheit noch die Probleme, dass wir nicht auf 8 Milliarden Menschen skalieren können von heute auf morgen. Das ist aus meiner Sicht jetzt kein Problem, weil ich bin schon dabei. Ja. Aber sicherlich, wenn wir die komplette Gesellschaft betrachten, dann würde ich sagen, reicht es jetzt noch nicht, um für alle Menschen einen Inflationsschutz zu bieten. Mhm. Klar könnten sie natürlich die Bitcoin über eine Börse kaufen, aber dann hätten wir da wieder das Problem des Oracle-Problems. Ist das Bitcoin wirklich im Speicher der Börse oder werden beliebig viele Bitcoin den 8 Milliarden Menschen auf ihrem Börsenkonto angezeigt?
Mhm. Trotzdem muss man ja sagen, so die Einstiegshürde, um daran teilzunehmen, ist ja relativ gering und wahrscheinlich durch dann wieder den technischen Fortschritt wird sie immer geringer werden noch in Zukunft.
Ja, also ich glaube, das geht auch nur in eine Richtung. Also die Leute, die merken, dass Inflation ein Problem für sie ist und die merken, dass sie ihr Verhalten ändern müssen, um das Problem für sie zu lösen, die werden dann eben zu Bitcoin kommen.
Um nochmal auf diese, andere Geldsysteme oder andere Gelder zurückzukommen. Da ist man ja auch innerhalb der österreichischen Schule, der Ökonomen ja auch nicht unbedingt einer Meinung und hat da auch durchaus noch Präferenzen zu Gold nach wie vor, wo wir eben schon gesagt haben, dass wir da nach wie vor das Problem haben. Da spricht ja auch Thorsten Pollard gerne vom Markt für Geld und dass sich im Grunde genommen da ein gutes Geld durchsetzen wird. Wobei das klingt für mich dann immer so, ja, da wird dann halt, also irgendwann wird mal was kommen. Aber ich sehe es ja so, der Markt ist ja im Grunde genommen ja schon längst da. Also mit Erschaffung von Tauschmitteln haben wir einen Markt dafür auch erschaffen. Und würdest du dem zustimmen, dass man sagen kann, eigentlich hat sich Fiat-Geld bis dato zumindest als so eine Art Marktführer eben durchgesetzt, weil es nichts Besseres gab und jetzt könnte vielleicht mit Bitcoin der nächste Marktführer kommen?
Na, ich denke, man muss unterscheiden zwischen Theorie und Geschichte,
ja.
wie es Mises auch gemacht hat. Und in der Theorie würde ich Herrn Pollard schon recht geben, dass eben ein Wettbewerb, also ein Markt, dann eben auch das Beste hervorbringt über einen langen Zeitraum. Und die Frage ist, wie kriegen wir erstmal einen Wettbewerb? Wir haben ja nicht immer einen freien Markt. Und deswegen würde ich sagen, aktuell ist Fiat unter einem unfreien Markt eben das Ergebnis oder unter aktuellen Begebenheiten. Er sagt ja eben, ein freier Markt bringt gutes Geld hervor und ich würde es aber gerade umdrehen und sagen, ein gutes Geld, was eben den freien Markt ermöglicht, bringt dann den freien Markt hervor. Also auch hier würde ich dann wieder sagen, Bitcoin ist da mit dem größten Potenzial, weil Bitcoin nur Information ist, wir können es nur in unserem Kopf speichern, es kann uns nicht gewaltsam entnommen werden, weil es eben nicht materiell ist und deswegen hat es aus meiner Sicht eben die Eigenschaften der Nicht-Konfiszierbarkeit. Und deswegen besteht die Chance, dass Bitcoin eben als gutes Geld den freien Markt erst ermöglicht. Und der freie Markt dann wiederum kann dann vielleicht noch ein besseres Geld hervorbringen oder viele, viele gute Produkte.
Vielleicht, ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, es wird ja niemand kommen, der sagt, so jetzt haben wir den freien Markt. Ne?
Genau.
Vielleicht ist ja auch einfach genau die Eigenschaft, die das Produkt Geld haben muss, eben diese Schranken zu überwinden, die bisher halt einfach stehen und die wahrscheinlich auch bis, wenn eben jetzt nicht Bitcoin hätten, auch in alle Ewigkeiten so stehen würden. Und das ist vielleicht genau die Eigenschaft, die es gebraucht hat,
Ja.
Weil, ja, genau. Genau.
Also das führe ich dann auch immer an, wenn es um Gold geht. Also ich sage dann, was hat denn Gold hervorgebracht? Gold hat uns letztendlich die Möglichkeit hervorgebracht, dass es manipuliert werden konnte. Mhm. Und jetzt sind wir heute da, wo wir sind, dass wir eben ein Schuldgeldsystem haben. Und ja, das Schuldgeldsystem bringt vielleicht dann wieder, vielleicht ist es so dann irgendwann die Story, dass man sagt, Fiat hat Bitcoin hervorgebracht.
Ja, ja, genau. Ja, ich meine, das Goldexperiment, man muss ja auch sagen, es war ja schon da. Also ich meine, die goldgedeckte Währung war da und es hat halt nicht funktioniert. Und ich finde es dann auch fragwürdig, dass man das dann wieder haben möchte, weil es mag vielleicht kurzfristig ja funktionieren, wenn man es einführen würde. Aber auf lange Sicht wird es wahrscheinlich wieder genauso die Entwicklung nehmen.
Ja, aus meiner Sicht funktioniert es eben nicht aus diesen, aus diesen grundlegenden Eigenschaften und der Unterschied zwischen Information und Materie.
Dann würde mich natürlich interessieren, du bist ja auch beim Mises Karma Event mit dabei und wirst dort einen Vortrag halten. Weißt du denn schon, worüber es bei dir gehen wird?
Ich habe was vor, was ich so noch nicht vorgetragen habe.
Okay,
und zwar handelt der Mensch ja nach Ideen. Und ich möchte so ein bisschen auf abtauchen, was waren denn die großen Ideen der Menschen bisher? Also in der Menschheitsgeschichte. Auf der einen Seite eben Gott oder die Götter. Die alten Griechen hatten die Götter, haben geglaubt, dass die irgendwie die Meere beherrschen und das Feuer beherrschen. Und da sind wir jetzt aber irgendwie mittlerweile durch die Naturwissenschaften auch weitergekommen. Und genauso irgendwie ein einzelner Gott, ein Monotheismus. Auch da ist es ja so, viele glauben daran, es gibt einen handelnden Gott. Aber eine Handlung ist aus meiner Sicht immer was Menschliches, weil eben keine Allwissenheit und keine Allmächtigkeit mit einhergeht. Und deswegen macht aus meiner Sicht eben so ein handelnder Gott auch keinen Sinn.
Mhm.
Und der nächste Gott ist eben der Staat. Und auch hier glauben die Menschen an eine zentrale Entität, welches das Wissen hat oder die Macht hat. Und ich glaube, dass wir jetzt eben an einem Punkt angekommen sind, dass wir herausfinden, dass Wissen und Macht dezentral ist. Und deswegen ist so die Dezentralität oder Bitcoin so aus meiner Sicht so der neue Gott,
neue
höchste Idee. Ja. Und das möchte ich so ein bisschen aufbereiten.
Okay, spannend. Ja, okay, da freue ich mich drauf. Es ist ja, wie hat der Hoppe noch gesagt, Demokratie ist ja der Gott, der keiner ist. Aber das mal kurz nochmal anzusprechen, es ist ja auch tatsächlich so, dass man ja, wenn man es genau nimmt, so dieses Konstrukt Staat ist ja eigentlich auch nichts außer ein paar Menschen, die halt was planen, aber es hat immer so dieses Gefühl von dieser Allmächtigkeit, die da entscheiden kann und genau weiß, was richtig ist. Und
Aber wenn wir es handlungslogisch auseinandernehmen, dann gibt es den Staat ja nicht in dem materiellen Sinne, sondern nur als Idee.
Genauso, nur als Idee,
genauso wie man auch sagen kann, ein Unternehmen gibt es nicht im materiellen Sinne, sondern ein Unternehmen ist so eine Idee, wo sich viele Menschen unter einer Wirtschaftlichkeitsrechnung irgendwie vereinen.
Ja.
Und so ist Bitcoin eben auch, dass sich eben viele um ein dezentrales Kassenbuch vereinen.
Ja, das Kassenbuch, der neue Gott.
Ja, ich meine, es gibt ja diesen Spruch, Geld ist die Wurzel allen Übels. Mhm. Und bisher hatten wir aber nur schlechtes Geld, weil wir bisher nur inflationierendes Geld hatten. Und da könnte man ja auch sagen, okay, gutes Geld, welches eben wirklich knapp ist, ist die Wurzel allen Gutes.
Ich würde mir wünschen, aber ich glaube ganz fest dran. Und ich finde es halt auch spannend zu sehen, dass auch über den Podcast, wie ich den gestartet habe, ja auch noch gar nicht das Bitcoin-Thema so im Fokus hatte und auch über Bitcoin-Twitter quasi da nochmal so in eine Richtung geschoben wurde und dann angefangen habe, die Themen mit reinzunehmen und dann auch festgestellt habe, dass da auch viele neue Hörer hinzugekommen sind und dass sich die Themen eben so vermischen und dass es eigentlich so Perfect Match ist, also österreichische Schule und die Idee vom Geld, die dann eben jetzt erst durch die Technologie umgesetzt werden kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass durch die Veranstaltung, wenn wir jetzt ja nicht nur über Bitcoin sprechen, auch wenn wir hier im Bitcoin-Hotel dann sind, aber wir haben natürlich viele andere Themen auch noch dabei, aber ich hoffe trotzdem, dass wir da so die Verbindung hinkriegen und so ein bisschen auch vielleicht den Horizont erweitern bei Zuhörern und Zusehern, die vielleicht noch nicht so ganz das Bitcoin-Thema vereint haben mit der österreichischen Schule.
Ja, spannend finde ich zum Beispiel auch das Geldregressionstheorem, wo ja immer noch ein bisschen danach gefragt wird, okay, gibt es jetzt einen Beweis für, dass es wirklich so ist, dass am letzten Tag der Tauschwirtschaft irgendwie das Geld entstanden ist, beziehungsweise das Geld am ersten Tag der Geldwirtschaft entstanden ist. Und aus meiner Sicht ist Bitcoin ganz klar der Beweis, dass eben Geld nicht durch ein zentrales Dekret bestimmt wird, sondern dass Geld sehr wohl aus dem Tun der Menschen, aus dem dezentralen Markt entstehen kann. Mhm.
So eine Art Gras. Wurzelbewegung. Genau. Ja. Und dann bestellt irgendwann jemand mal eine Pizza und ja, bezahlt genau. damit. Und ja, ich meine, es ist auch in den letzten 2 Jahren hat es ja unheimlich viel getan. Und jetzt kann man auch hier im Hotel, wir sind wieder beim Thema, mit Lightning irgendwie sein Bier bezahlen oder seinen Kaffee ziehen. Das ist ja einfach schon eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren noch gar nicht so abzusehen war, dass es so schnell gehen kann.
Ja, ich glaube, wir sind auch, was die öffentliche Wahrnehmung von Bitcoin angeht, schon richtig weit. Also klar, es gibt die FAT-Artikel in den verschiedenen Zeitungen, aber eigentlich jeden, den ich frage, der hat schon mal von Bitcoin gehört. Klar, er hat jetzt vielleicht kein Bitcoin, aber er weiß, okay, das ist irgendwas im Internet, das ist irgendwas mit Geld. Und also das finde ich auch ein enormer Fortschritt, wenn man denkt, dass es vor 10 Jahren nur ein Internetforum gab, wo sich 20, 50, 500 Leute gegenseitig ausgetauscht haben. Da sind wir extrem weit. Wenn wir anschauen, wie viele Follower manche amerikanische Bitcoin-Twitterer haben, das geht Richtung die Millionenmarke und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahren zurückgeht, ja. Gerade wenn wir sehen, dass die Probleme eigentlich noch größer werden.
Ja.
Wer so ein junger Mensch muss sich ja schon fragen, okay, ich kann mir jetzt keine Immobilie leisten, ich habe Inflation, ich kriege keine Zinsen, das Demografieproblem wird immer größer, ich sehe vielleicht, dass die Rente meinen Eltern nicht reicht. Also ein junger Mensch muss doch irgendwann anfangen, Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass wir eben da einige Antworten geben können.
Also selbst, ich meine, ich bin Jahrgang 81, als ich angefangen habe mit dem Berufsleben. Selbst da hatte ich schon das Gefühl, ich schaffe es nicht wirklich zu sparen. Also weil ich da schon das Gefühl hatte, das geht ja fast alles rauf für Miete und was man alles braucht. Und dann ist man auch geneigt auszugeben. Wir haben es auch schon mal angesprochen mit so Konsumgesellschaft und so. Man weiß gar nicht, was man überhaupt sparen kann und wofür. Also man hat ja gar keinen Anreiz. Und das wird ja immer schlimmer. Also wenn ich jetzt vielleicht erst ins Berufsleben einsteige, ich kann mir kaum vorstellen, wie man bei so einem Gehalt noch adäquat wirklich einen Monat über die Runden kommt und dann auch noch was zurücklegen möchte, ist ja eigentlich nahezu unmöglich. Und es wird halt nicht besser. Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass so schlimm sozusagen die Inflation ist und es wird wahrscheinlich noch deutlich stärker anziehen, dass wir trotzdem auch durch unsere Inhalte auch darauf aufmerksam machen können, dass da bereits was entstanden ist, was möglicherweise uns daraus manövriert. Ja, dann bleibt mich natürlich noch zu fragen, wenn jetzt die Hörer und Zuseher noch mehr erfahren wollen von dir, wo ist der beste Einstieg? Und wir haben übrigens noch gar nicht, das können wir jetzt auch noch ansprechen, deine Website Fix Your Money. Da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was drüber sprechen, was du da eigentlich abbildest. Du hast ja interessante Grafiken dort, genau, die man einsehen kann.
Ja, das ganze Thema ist natürlich immer sehr trocken. Und ich habe mir gedacht, was ist der Punkt, wo am Ende vielleicht die Leute getriggert werden. Und da kam ich eben drauf, dass der Wechsel der Recheneinheit, also von Euro eben auf Bitcoin, eben den Unterschied machen kann, indem man eben nicht mehr die Aktienkurse in Euro oder Dollar denominiert, wo dann immer gesagt wird, okay, wir steigen um 8% pro Jahr,
ja.
Sondern dass man eben die Recheneinheit mal ändert und sagt, hier sinkt ja alles. Es wird ja alles wirklich günstiger, genauso wie wir es eigentlich erwarten, wenn wir technologische Innovationen und Fortschritt haben. Und genau diesen Dreisatz möchte ich eben darstellen. Und man kann da 50 Aktien, glaube ich, sich umdrehen lassen,
ja.
um eben diesen Aha-Effekt zu bekommen, um selbst im Kopf von einer inflationären Welt auf eine deflationäre Welt umzuschwitzen. Zu switchen.
Ich fand es ja schon spannend, einfach nur zu sehen, mal nicht zu schauen, Bitcoin und Euro, sondern Euro und Bitcoin sich anzuschauen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich auch eine eindeutige Sprache.
Ja, genau. Also das ist immer der Punkt, so was steigt und was fällt. So,
ja.
Es gibt zwei Seiten einer Medaille und letztendlich können wir wählen, welche Sichtweise wir bevorzugen.
Ja, also an die Website nochmal fixyourmoney.com.
Space.
Alles klar. Ja, Space macht Sinn. Okay, und deine eigene Website, wo finden wir die nochmal?
Genau, leo-mattes.com. Da gibt es dann auch nochmal eigentlich den Link zu anderen. Und ich habe noch eine Playlist mit ganz vielen Podcast-Ausschnitten aus verschiedenen Bitcoin-Podcasts. Wer da Interesse hat, das ist auch ganz bekannt im Space. Gerne mal draufschauen.
Sehr gut, dann würde ich sagen, verlinke ich alles nochmal in den Shownotes. Wie gesagt, das Buch, Eine Revolution der Denkart. Ja, dann vielen Dank, Leo. Und ich freue mich auf das Event mit dir und deinen Vortrag. Und ja, wer noch Tickets haben will, am besten über miseskarma.de/event und vielleicht sind ja noch ein paar Tickets da. Dann auf jeden Fall jetzt zuschlagen. Ja, und dann vielen Dank nochmal.
Ja, danke dir auch und ich freue mich aufs Event.
Dann auf Wiedersehen.
Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Mises Karma auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.